Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun bereits in Wilhelmshaven Robert Habeck, Partei Bündnis 90 Die Grünen, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Habeck, ist heute ein Feiertag für Deutschland?
Feiertag wäre zynisch, weil wir ja mit dem Rücken an der Wand agieren. Wir haben eine extrem angespannte Situation. Das betrifft viele Bürgerinnen und Bürger, die ihre hohen Preise tragen müssen, auch wenn wir jetzt ein bisschen erleichtern. Es betrifft die Wirtschaft und es betrifft die gesamte Versorgungssituation. Aber es ist ein guter Schritt nach vorne, auch wenn ich große Lust hätte, erstmal die Argumente zu entwirren, die in Ihrem Beitrag davor gerade aufgezählt wurden. Aber erst einmal ist es ein Schritt nach vorne. Ich mag mir nicht ausmalen, was Sie mich gefragt hätten heute, wenn Sie gesagt hätten, wenn das Terminal nicht entstehen würde oder das Schiff nicht kommen würde. Das wäre ein interessantes Interview geworden.
Ja, vielleicht wird dieses Interview jetzt auch interessant. Würden Sie denn sagen, es ist der größte Erfolg Ihrer Amtszeit bisher als Bundeswirtschaftsminister, heute diese Eröffnung, dieser gute Schritt?
Ich sagte schon, es ist ein guter Schritt, aber es ist kein Erfolg, es ist kein Triumphtag und deswegen ist auch große Feierstunde und so etwas nicht ganz der richtige Sound, mit dem man in diesen Tag gehen sollte. Wir haben gezeigt, dass wir leistungsfähig sind. Wir heißt die Arbeiterinnen, die Arbeiter, die Leute, die das hier vor Ort geplant haben, die Landesbehörden, das Land insgesamt. Da kann man einmal sagen, okay, guck an, es hätte auch schlimmer kommen können, aber feiern Erfolg, wir sind die besten, schönsten und stärksten, ist natürlich Köln kompletter Quatsch.
Sie machen Ihre Gemütslage ja klar, das ist schon deutlich. Was ist denn der Sound des Tages?
Wir können Dinge schnell und zügig erreichen, auch große Dinge, wenn wir uns anstrengen. Und das können wir uns hinter die Ohren schreiben und übertragen auf die nächsten Dinge, die wir erreichen müssen.
Sie sitzen ja im Wirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium. Ist es gerade so, dass diese beiden Bereiche durch diese Dilemmasituation, die wir eben haben, die wir alle kennen, im Grunde genommen gegeneinander arbeiten?
Nein, das ist nicht so. Was ein bisschen gegeneinander steht, ist der eigentliche Plan und die Bekämpfung der Not. Aber eine Wirtschaft, die klimaneutral werden will und werden muss, daran besteht überhaupt gar kein Zweifel, muss halt investieren können, muss sich umrüsten können, sonst wäre sie weg, sonst wäre sie verschwunden. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, in diesem Jahr 2023 die Preise und die Versorgungssituation zu stabilisieren, dann werden wir keine Wirtschaft haben, die klimaneutral werden kann. Insofern ist das bedingen sich die Maßnahmen, die wir jetzt gerade unternehmen und die Perspektive für die Zukunft. Und natürlich ist es auch so, das wird wahrscheinlich manchmal nicht gesehen oder übersehen, dass wegen der hohen Energiepreise die Wirtschaft, aber auch die ganze Gesellschaft schon dabei ist, Energieeffizienz, Energieeinsparung ganz nach vorne zu stellen. Also da passiert unter der Oberfläche eine ganze Menge.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat heute in der Süddeutschen Zeitung ein großes Interview gegeben und hat unter anderem gesagt, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt macht Deutschland jetzt Tempo beim Ausstieg aus fossiler Energie. Heute jetzt diese feierliche Eröffnung, unter anderem eben auch mit dem Bundeskanzler. Ist das auch international vermittelbar angesichts dieser großen Investitionen in LNG?
Also ja, und zwar, wenn man mal ein bisschen mehr als nur das einzelne Projekt sieht. Was die Kritik aus den Umweltverbänden übersieht, ist, dass wir die Kohlekraftwerke ja teilweise hochgefahren haben, auch eingemottete Kraftwerke wieder ausgemottet haben, um in diesem Jahr 2023 Gas einzusparen. Stellen Sie sich Gas einzusparen. Wir haben also eine Situation, wo wir möglicherweise nicht genug Gas haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir müssen 2024, das ist immer der Zeitpunkt, wo man sagt, der nächste Winter noch und dann sind wir auf jeden Fall durchsagen, wir müssen die Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen, weil wir es nicht geschafft haben, genug Gas ans Land zu bringen. Die Debatte würde ich gerne mal von den Umweltverbänden gespiegelt bekommen. Und dann werden wir wirklich Verräter an der Sache des Klimaschutzes. Und die Infrastrukturen, die wir jetzt aufbauen, sind erstens flexibel. Das heißt, die Schiffe sind ja, man nennt sie immer schwimmende Terminals, aber das Adjektiv ist eben schwimmende. Die können auch wieder wegschwimmen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Und zweitens sind die festen Installationen, die wirklichen Terminals an Land, immer so konzipiert, dass sie Wasserstoff-ready sind. Wenn wir also genug Wasserstoff, klimaneutrale Gase haben, dann lassen wir das Erdgas sein und holen das andere rein. Aber die Infrastruktur brauchen wir in jedem Fall. Und ein letzter Satz, wenn ich noch einen Satz zum Fraunhofer-Institut sagen darf. Ja, es ist alles risikobehaftet. Das ist eine Binse. Das, was wir machen, hat noch niemand gemacht. Wir waren da noch nicht. Wir waren da konzeptionell nicht, gedanklich nicht. Deutschland ist völlig unvorbereitet gewesen auf diese Situation. Alles, was wir jetzt planen und machen, ist unter hohem Zeitdruck. Zu sagen, oh, da ist ein Risiko drin. Na, danke für den Hinweis. Ja, natürlich ist da ein Risiko drin, aber es nicht zu tun, wäre nicht nur ein Risiko, es wäre das Versagen in der Situation.
Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wenn wir das nochmal beziehen jetzt auf diese Eröffnung heute, den Bau von LNG-Terminals, die Vorwürfe der Überkapazität beim Bau, die haben Sie ja bereits zurückgewiesen. Jetzt gerade das gesagt, kann es denn angesichts der Notlage überhaupt eine Überkapazität geben, wenn wir das Ganze, wie Sie sagen, anschließend auch anderweitig nutzen können?
Naja, man kann natürlich übertreiben bei den ganzen Sachen, aber jetzt muss man sich mal in
die... Das machen Sie nicht?
Nein. Und ich glaube, das ist entweder ein Missverständnis oder Unkenntnis. Das Missverständnis könnte darin bestehen, dass die Installation, also die Terminals, die wir fest errichten und die, wie schon gesagt, so gebaut werden, dass sie, sobald Wasserstoff genügend vorrätig ist, umgestellt werden können und die Schiffe ja teilweise alternativ sind und nicht additiv. Mhm. Im Grunde muss man sich das so vorstellen. Wir holen jetzt Schiffe an Land. Das sind diese schwimmenden Terminals, sogenannte FSIU-Schiffe, weil die Terminals länger brauchen. Sie müssen eben errichtet werden. Die Schiffe müssen nur über die Weltmeere hierher kommen. Damit lindern wir die kurzfristige Not. Die Schiffe sind dynamisch und können wieder weg. Parallel dazu bauen wir die Terminals auf. Derer sind es eigentlich drei, Brunsbüttel und Stade. Und dann ist die Möglichkeit gegeben vor Lubmin, weil da die großen Röhren von Nord Stream 1 und 2 sind, noch ein weiteres Offshore zu errichten. Das hat natürlich die Welt auch noch nicht gemacht. Das ist wirklich ein abgefahrenes Bauprojekt. Und dann können wir die Schiffe so kalibrieren, wie die Bauzeit der Terminals ist, beziehungsweise wie der Bedarf ist. Wenn wir uns verheddern, weil das zu lange dauert, dann lassen wir die Schiffe etwas länger hier. Wenn wir schneller fertig sind oder schneller Wasserstoff haben oder der Bedarf zurückgeht, dann schicken wir die Schiffe eben wieder weg. Das ist also sehr genau abgemessen und so dynamisch, dass man flexibel in der Situation agieren kann. Aber noch einmal, wir müssen ja, alle gucken jetzt auf das Jahr 35 und sagen, da haben wir möglicherweise eine Überkapazität. Ich habe das schon zu besprochen. Wir müssen doch erstmal das Jahr 22, 23, 24 bestehen. Und da sind wir bei weitem nicht da, wo Nord Stream 1 die zerstörten Röhren uns hingeführt haben.
Will ich jetzt genau zu sprechen kommen, Herr Habeck. Es geht um die aktuelle Gasversorgung, nicht vielleicht jetzt heute punktuell, aber sondern in den nächsten Monaten bis in den nächsten Winter. Aktuell wird ja sehr viel verbraucht, über 1% der deutschen Reserve am Tag, in der Spitze zumindest. Der Bundeskanzler Olaf Scholz, ich habe ihn gerade eben schon zitiert, der hat jetzt gesagt, im Hinblick auf den Winter und die Gasversorgung in Deutschland 2023, 2024, um das sicher zu sagen, davon können wir, so wie in diesem Jahr, ausgehen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Schließen Sie sich diesem Zuversicht an?
Ja, dem schließe ich mich an, weil wir zusätzliche Kapazitäten schaffen. Also die Gasspeicher sind jetzt ungefähr bei 90%. Ich nehme an, mit dem heutigen Tag gehen wir unter die 90 drunter. Sie haben recht, bei den kalten Tagen verbrauchen wir etwa 1% der Gasspeicher. Wäre es so lange so kalt und die Verbräuche sind so hoch, das ist dann Kopfrechnen, sind wir pro Monat minus 30%. Mhm. 90, dann 60, dann 30, aber wir wissen ja nicht, wie lange der Winter dauert. Nun wird es in der nächsten Woche wärmer. Ich muss aber sagen, die Unternehmen und die Bevölkerung hier müssen weiter Gas sparen. Wir sind lange noch nicht durch. Die Anstrengungen müssen hoch bleiben und ich will mich einmal bedanken. Wir sehen es in allen Daten, die Menschen tun das. Aber wir brauchen die zusätzlichen Kapazitäten. Wenn beides zusammenkommt, Sparanstrengungen und Kapazitäten, kommen wir durch.
Was brauchen wir denn im Speicher nach diesem Winter, damit wir sie wieder vollkriegen? Wie kalkulieren Sie?
Wir haben im letzten Jahr mit ungefähr 20% angefangen. Und das hat natürlich dann, das war ein wildes Rennen über den Sommer über.
Mit russischem Gas dann?
Am Anfang mit russischem Gas, aber da haben wir teilweise noch nicht wirklich angespeichert. Insofern täuscht man sich, wenn man sagt, wir sind da komplett auf russisches Gas angewiesen gewesen. Es ist die Einsparung gewesen, die den Unterschied gemacht hat. Denn Putin hat dann ja schon über den Sommer die Gasflüsse reduziert. Denken Sie an diese Farce mit der Turbine aus Kanada. Und danach hat er die Leute gar nichts mehr geliefert. Also es war jetzt nicht so, dass russisches Gas uns die Speicher voll gemacht hat. Und als es noch floss, haben wir noch nicht energisch eingespeichert, weil wir erst Gazprom rauskicken mussten oder rausgekickt haben aus dem ganzen System. Aber es ist eine knappe Rechnung, das muss man sagen, wenn wir wieder bei 20% anfangen. Deswegen ist es wichtig, dass die Speicher möglichst voll am Ende des Winters sind. Auch da gilt die Aufforderung, weiter sich anzustrengen und jede Kilowattstunde Wärme, die man einspart, schont den Geldbeutel und schützt das Land.
Das heißt, Sorgen vor einer negativen Auswirkung eines Gaspreisdeckels auf der europäischen Ebene. Kommende Woche könnte das beschlossen werden, das haben Sie nicht.
Ich habe keine Sorgen mehr, dass wir kein Gas bekommen. Dazu ist zu gut verhandelt worden. Es gibt genug, man nennt das jetzt immer Suspension-Mechanismen, also Ausweich- oder Aushebel-Mechanismen, die dann im Zweifelsfall dafür sorgen, dass wir genug Gas bekommen. Etwas unklar ist für mich die Frage der finanzpolitischen Auswirkungen. Denn wenn die Märkte denken, es gibt ein oder wissen, es gibt ein Cap, nicht jeder Preis wird mehr bezahlt, dann werden sie eine höhere Versicherungssumme verlangen, die sogenannte Margining-Summe, also die Rückversicherung, dass die Gelder, die man ausgibt, auch wieder reinkommen. Und das diskutiere ich mit den europäischen Kollegen. Ich weiß, dass Deutschland immer so ein bisschen als zögerlich dargestellt wird, aber es wäre ja wirklich idiotisch, wenn wir ein Cap verhängen wollen, um die Preise zu senken und dadurch die Preise nach oben treiben. Deswegen, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, auch auf einem Weg der Erkenntnis, aber es ist eben nicht immer ganz so einfach, wie man sich das am Frühstückstisch vorstellt. Deswegen, ja, wir werden da am Montag, wenn der nächste Energierat tagt, eine Lösung finden. Es muss aber auch eine gute, durchdachte, besondere Lösung sein.
Live hier in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk war das Robert Habeck, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.